Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum letzten Vortrag unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich seit, ich glaube, 12 Jahren knapp damit, für Sie solche Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren. Wenn Sie wissen wollten, was früher geschah in diesen Faltblättern, können Sie nicht nur das Programm, das jetzt zu Ende geht, sich erschließen, sondern auch eine Internetadresse finden, auf dieser Innenseite unten. Da können Sie Audioaufnahmen, Tondateien finden von den Vorträgen der letzten 20 Reihen. Von dieser Reihe werden wir dann im Oktober, November, schätze ich mal, wieder die Aufnahmen im Netz haben. Diese Vorträge können Sie sich dort herunterladen oder online anhören, ganz wie Sie mögen und ganz für umsonst. Ja, wen haben wir heute Abend zu Gast? Wir haben zu Gast Professor Dr. Volker Friedrich von der Hochschule Konstanz und der lehrt dort Schreiben und Rhetorik und hat studiert, nämlich Philosophie, Germanistik und Politikwissenschaften, hat den Beruf des Redakteurs gelernt, ja, und ihn auch ausgeübt, hat für viele Zeitungen, Zeitschriften und Hörfunkanstalten im Inland, aber auch im Ausland gearbeitet, hat ein paar Büchlein veröffentlicht und ja, erzählt Ihnen jetzt was über die offene Gesellschaft. Mal schauen, was der Mann zu sagen hat. Ja, danke schön. Ja, verehrte Damen, werte Herren, vielleicht zwei Zitate voraus von einem Schriftsteller, der meines Erachtens zu wenig gelesen wird, ist ja auch schon ein Weilchen her, das 18., 19. Jahrhundert. Die Rede ist von Jean Paul. Der hatte zwei Sätze, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, gesagt, die vielleicht uns einstimmen auf das, was da kommt heute. Der erste Satz lautet: Eine Demokratie ohne ein paar hundert Widersprechkünstler ist undenkbar. Und der nächste Satz: Um zur Wahrheit zu gelangen, sollte jeder die Meinung seines Gegners zu verteidigen suchen. Schöne Sätze, nicht wahr? Nun gut, der Philosoph, auf dessen Theorien dieser Vortrag in der Hauptsache Bezug nimmt, heißt Karl Raimund Popper. Ein Motiv, diesen Vortrag zu halten, ein Motiv, das uns über den Abend begleiten wird, ist zu Beginn eines Vortrages zu hören, den Karl Popper gehalten hat. Und dieser Beginn soll auch den Anfang machen in meinen Ausführungen. Also hören wir mal Karl Popper an.
Einer der beunruhigendsten Züge des gegenwärtigen intellektuellen Klimas ist die Zuversicht, mit der irrationale Ansichten vertreten und so oft als fast selbstverständlich hingenommen werden.
Wenn Sie es gut verstehen können, hoffe ich. Gut. Ja, eine Aufgabe des Intellektuellen, der Popper sich mit diesem Satz und mit seinem großen philosophischen Werk immer wieder stellte, eine Aufgabe des Intellektuellen ist es, die Züge des intellektuellen Klimas einer Zeit in Worte zu fassen und zu kritisieren. Auch wenn die Fußstapfen Poppers Selbstreden viel zu groß für mich sind, so möchte ich mich dieser Aufgabe wenigstens ein wenig zu stellen versuchen. Welche irrationalen Ansichten werden heute zuversichtlich vertreten und oft als fast selbstverständlich hingenommen? Meine ersten Thesen lauten: Was uns selbstverständlich erscheint, schätzen wir nicht zwingend wert. Offenbar sind wir blind geworden für all die Werte, die wir uns über Jahrhunderte, insbesondere seit der Aufklärung, hart errungen haben. Offenbar sind wir nicht mehr bereit, für diese Werte einzustehen, sind vielmehr bereit, sie aufzugeben, ohne Not. Einige dieser Werte, die ich gefährdet sehe, wurden hier in diesem Semester diskutiert. Einige dieser Werte finden zusammen in dem Begriff, den ich Ihnen heute Abend vorstellen möchte, die offene Gesellschaft. Um das vorab zu sagen, dieser Begriff offene Gesellschaft umfasst und steht nahezu synonym für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und die Möglichkeit in jedem Feld, sei es in der Politik, der Philosophie, der Wissenschaft, der Kunst, unsere Annahmen einer kritischen Prüfung in Freiheit und Sicherheit zu unterziehen. Das können wir als erste Definition aufgreifen. Eine offene Gesellschaft erlaubt es den Menschen, ihre Annahmen, Vermutungen, Thesen, Theorien, Überzeugungen, Meinungen in allen Feldern des gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens kritisch zu prüfen. Ich werde in meinem Vortrag darauf eingehen, wie der Begriff offene Gesellschaft entstanden ist, was mit ihm gemeint und verknüpft ist, welche alten Feinde er hat und welche neuen. Wir bewegen uns somit in der Philosophie, der Ethik, der politischen Theorie und Praxis. Das eine und andere Beispiel werde ich aus aktuellen Debatten heranziehen, spätestens in unserer Diskussion, die wir gerne im Anschluss führen können. Damit ich nicht der Einzige bin, der heute Abend in Schwitzen gerät, werde ich den Vortrag ein wenig gymnastisch gestalten und Sie einbinden. Ich werde Ihnen ab und an ein paar Aussagen über politische Sachverhalte vorstellen und Sie bitten, per Handzeichen Ihre Zustimmung oder Ablehnung zu dieser Aussage kundzutun. Sollten Sie sich in der Sache nicht sicher sein, so entscheiden Sie bitte Ihrem Bauchgefühl gemäß oder dem gesunden Menschenverstand gemäß. Vielleicht paaren sich die beiden sogar in Ihnen. Ich bitte Sie jedenfalls mitzumachen und sich tatsächlich zu entscheiden. Enthaltungen werden als Unsportlichkeit gewertet und mit einem Eintrag ins Klassenbuch geahndet. Fangen wir sogleich mit einer gymnastischen Übung an. Jetzt kommt ein Satz, zu dem Sie gleich Stellung nehmen sollen. Der Satz lautet: Voraussetzung für das Funktionieren einer offenen demokratischen Gesellschaft ist, dass ihre Bürger über die Regeln der Demokratie informiert sind. Wer von Ihnen stimmt diesem Satz zu? Gut, danke. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie mehrheitlich die Informiertheit der Bürger über die Regeln der Demokratie als Voraussetzung ansehen für das Funktionieren einer offenen demokratischen Gesellschaft. Nehmen wir die nächste Aussage. Danach haben Sie Pause. Nächste Aussage lautet: Gute Demokraten bemühen sich darum, sich möglichst gut zu informieren. Wer von Ihnen stimmt diesem Satz zu? Okay. Sie erwarten also mehrheitlich von guten Demokraten, dass sie sich gut informieren. Nun böte sich natürlich die Frage an, wer von Ihnen sich als einen guten Demokraten ansieht. Aber keine Bange, ich möchte Sie nicht aufs Glatteis führen, sondern ein wenig einführen in den Begriff offene Gesellschaft. Der Begriff der offenen Gesellschaft ist ein recht junger, er stammt im Wesentlichen aus dem 20. Jahrhundert und geht vornehmlich zurück auf eines der Hauptwerke des Philosophen Karl Raimund Popper. Dieses zweibändige Werk trägt den Titel Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Karl Popper schrieb dieses Werk zwischen 1938 und 1943. Er wurde 1902 in Wien geboren, er starb 1994 in London. 1987 hatte ich die Gelegenheit, mit ihm ein gut 5 Stunden währendes Gespräch zu führen, dem voraus ging ein Briefwechsel über rund 2 Jahre. Diese 5 Stunden waren die intellektuell intensivsten meines Lebens. Auf Poppers Philosophie komme ich in meinem Denken immer wieder zurück, in den letzten Jahren verstärkt. So auch auf den Begriff der offenen Gesellschaft. Es ist jedenfalls für mich erstaunlich, dass dieser Begriff so jung ist und in der Tat auf Karl Popper zurückgeht. Jedenfalls haben meine Recherchen nichts Gegenteiliges ergeben. Hören wir, was Popper in der Einleitung zu Die offene Gesellschaft und ihre Feinde schreibt. Es folgt ein längeres Zitat. Dieses Werk wirft Probleme auf, die vielleicht nicht aus dem Inhaltsverzeichnis deutlich werden. Es beschreibt einige der Schwierigkeiten, denen unsere Zivilisation ins Auge zu sehen hat. Eine Zivilisation, von der man vielleicht sagen kann, dass sie Menschlichkeit, Vernünftigkeit, Gleichheit und Freiheit zum Ziel hat. Eine Zivilisation, die sich gleichsam noch immer in ihren Kinderschuhen befindet und die sich weiterentwickelt, obgleich sie so oft und von vielen der geistigen Führer der Menschheit verraten worden ist. Dieses Werk versucht zu zeigen, dass sich diese Zivilisation noch immer nicht vom Schock ihrer Geburt erholt hat, vom Schock des Übergangs aus der Stammes- oder geschlossenen Gesellschaftsordnung, die magischen Kräften unterworfen ist, zur offenen Gesellschaftsordnung, die die kritischen Fähigkeiten des Menschen in Freiheit setzt. Dieses Werk versucht zu zeigen, dass der Schock dieses Übergangs einer der Faktoren ist, die den Aufstieg jener reaktionären Bewegungen ermöglichten, die auf den Sturz der Zivilisation und auf die Rückkehr zur Stammesgebundenheit hingearbeitet haben und noch hinarbeiten. Und dieses Werk deutet an, dass die Ideen, die wir heute totalitär nennen, einer Tradition angehören, die ebenso alt und ebenso jung ist wie unsere Zivilisation selbst. Dieses Werk versucht dadurch einen Beitrag zum Verständnis dieser Ideen und zur Bedeutung unseres ewigen Kampfes gegen sie zu leisten. Soweit Popper. Wir müssen uns vor Augen führen, in welcher Zeit, unter welchen Umständen und mit welchen Absichten Popper dieses Buch verfasst hat. In den 30er Jahren lebte er mit seiner Frau in Wien. Ihnen beiden war früh klar, dass Hitler eine Gefahr für ganz Europa sein wird und auch eine für die beiden selbst. In seiner autobiografischen Schrift Ausgangspunkte, meine intellektuelle Entwicklung, die ich Ihnen sehr ans Herz lege, berichtet er darüber, also über eine Zeit, in der Mitte, Ende 20 war. Und da schreibt er, im Juli 1927, nach der großen Schießerei in Wien, das sollte ich vielleicht erklären, 1927 haben sich Sozialdemokraten in Wien zu einer Demonstration versammelt und die Polizei kam und hat sie niedergeschossen. Popper war und seine Frau waren Augenzeuge dieses Geschehens. Also nochmal, im Juli 1927, nach der großen Schießerei in Wien, die ich noch beschreiben werde, begann ich das Schlimmste zu befürchten, dass die demokratischen Bastionen in Mitteleuropa fallen werden und dass ein totalitäres Deutschland einen neuen Weltkrieg beginnen wird. Um 1929 herum wurde mir klar, dass von den Politikern des Westens nur Winston Churchill in England, damals ein Außenseiter, den niemand ernst nahm, die von Deutschland drohende Gefahr erkannt hatte. Ich glaubte damals, es werde in wenigen Jahren zum Krieg kommen. Ich irrte mich. Alles entwickelte sich viel langsamer, als ich es, ausgehend von der Logik der Situation, für möglich gehalten hatte. Offenbar war ich ein Schwarzseher. Aber im Wesentlichen hatte ich die Situation richtig beurteilt. Mir war klar, dass die Sozialdemokraten, die einzige noch verbleibende politische Partei mit einem starken demokratischen Element, zu schwach waren, um den totalitären Parteien in Österreich und Deutschland Widerstand zu leisten. Ich erwartete von 1929 an den Aufstieg Hitlers in der einen oder anderen Form. Und ich erwartete den Krieg gegen den Westen. Der Krieg gegen den Westen, The War Against the West, ist ein Titel eines ausgezeichneten Buches von Aurel Kollnei, einem Philosophen, der leider unbekannt ist, aber Popper hat ihn sehr geschätzt. Also, Popper sagt, ich erwartete den Krieg gegen den Westen. In diesen Erwartungen spielte meine Einschätzung der sogenannten Judenfrage eine beträchtliche Rolle. Soweit diese Einleitung zur offenen Gesellschaft in die Feinde. Poppers Eltern waren Juden, waren aber vor seiner Geburt zum Protestantismus konvertiert. Und gleichwohl wäre ihm diese Abstammung unter den Nazis gefährlich geworden, ebenso wie sein Denken. 1934 wurde sein erstes Hauptwerk, Die Logik der Forschung, veröffentlicht, die nach wie vor als einer der bedeutendsten Beiträge zur Wissenschaftstheorie angesehen werden muss, ein enormes Werk. Gestatten Sie mir eine Randbemerkung, ich habe immer mal wieder Studenten mit der falschen Behauptung erschreckt, Popper habe die Logik der Forschung bereits Mitte 20 veröffentlicht. Das ist falsch, er war schon viel älter, nämlich Anfang 30. Dieses Buch jedenfalls sorgte in bestimmten Kreisen für Aufsehen und brachte Popper Einladungen zu Vorträgen nach England und dann ein Stellenangebot in Neuseeland ein. Dorthin gingen seine Frau und er 1937, ein Dreivierteljahr vor dem sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Popper arbeitete in Neuseeland als akademischer Lehrer am Canterbury University College in Christchurch. Die Bezahlung war sehr dürftig. Forschung gehörte nicht zu den von der Universität geförderten Aufgaben eines Dozenten. Er hatte ein straffes Lehrprogramm zu erfüllen. Ich räume ein, eine Professur an einer deutschen Hochschule für angewandte Wissenschaften ist dagegen kommod. Jedenfalls blieben Popper nur die Nächte, um wissenschaftlich und an seinen Büchern zu arbeiten. Dort, am anderen Ende der Welt, begann er die Arbeit an dem zweibändigen Werk und das schrieb er auf Englisch, The Open Society and Its Enemies, die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Die beiden Bücher sind eine fulminante Abrechnung mit Hitler, ohne dass dessen Name auch nur ein einziges Mal genannt werden würde. Eine Abrechnung mit dem Totalitarismus und seinen philosophischen Wurzeln. Diese Wurzeln machte Popper an Platon fest, an Hegel und an Marx. Was Popper schreibt, muss selbstverständlich vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund gesehen werden. Popper wies später selber darauf hin, dass sein Buch polemisch sei und an der einen oder anderen Stelle überzeichne. Im Kern hat seine Kritik aber Bestand. Woraus besteht diese auf rund 900 Seiten entwickelte Kritik? Ihnen ist klar, dass ich nun eine völlig und eigentlich unzulässig geraffte Deutung abgebe, aber da müssen Sie und ich wohl durch. Popper untersucht Platons Schriften, insbesondere Politeia, der Staat, und Nomoi, die Gesetze. Platon diagnostiziere darin eine gesellschaftliche Verfallstendenz. Dem gesellschaftlichen Verfall solle ein starker, ein idealer Staat entgegenwirken, der Stabilität für alle Zeiten garantiere, insbesondere dadurch, dass die Weisesten über alle anderen herrschten, also dass die Philosophen die Könige wären. Popper macht die Feinde der offenen Gesellschaft in einer bestimmten Art des philosophischen Denkens aus, dem Denken in alles erklärenden, geschlossenen System. Diese Systeme haben auf alles eine Antwort und selbstverständlich die richtige. Sie sind im Besitz der Wahrheit. Sie verschließen sich jeglicher Kritik, weil sie der Fehlerkorrektur und der Verbesserung nicht zu bedürfen meinen. Dieses Denken befördert Despotie und Totalitarismus. So sieht das Popper und diese Einschätzung teile ich. In Die offene Gesellschaft und ihre Feinde steht nach der Einleitung das Kapitel mit dem Titel Der Zauber Platons. Diesem Kapitel stellt Popper zwei Zitate voraus. Das erste ist von Perikles, der im 4. Jahrhundert vor Christus lebte und in der Geschichtsschreibung als einer der größten Beförderer der Demokratie dargestellt wird. Popper zitiert Perikles so: Obgleich nur wenige eine politische Konzeption entwerfen und durchführen können, so sind wir doch alle fähig, sie zu beurteilen. Dass die Bürger über Politik mitreden können, politische Vorschläge zu kritisieren in der Lage sind, wäre ein Kennzeichen der Demokratie. Für uns ist das selbstverständlich geworden, damals war es das nicht. Am Rande, wir können die Demokratien der Antike in vielerlei Hinsicht nicht mit den unsrigen vergleichen. Gleichwohl haben unsere Systeme in jenen Zeiten ihre frühen Wurzeln. Dem Zitat von Perikles stellt Popper dann ein Zitat von Platon gegenüber, das rund 80 Jahre später, also gegen 350 vor Christus, entstanden sein dürfte. Jetzt folgt dieses Platon-Zitat. Das erste Prinzip von allen ist dieses: Niemand, weder Mann noch Weib, soll jemals ohne Führer sein. Auch soll niemandes Seele sich daran gewöhnen, etwas ernsthaft oder auch nur im Scherz auf eigene Hand alleine zu tun. Vielmehr soll jeder im Kriege und auch mitten im Frieden auf seinen Führer blicken und ihm gläubig folgen. Und auch in den geringsten Dingen soll er unter der Leitung des Führers stehen. Zum Beispiel, er soll aufstehen, sich bewegen, sich waschen, seine Mahlzeiten einnehmen, nur wenn es ihm befohlen wurde. Kurz, er soll seine Seele durch lange Gewöhnung so in Zucht nehmen, dass sie nicht einmal auf den Gedanken kommt, unabhängig zu handeln und dass sie dazu völlig unfähig wird. Soweit Platon. Platon glaubte, diese Führer seien gut, wenn wir sie aus den Edelsten unter uns herauspicken. Er wollte, dass die Philosophen zu Königen werden und natürlich sah er sich dafür als besonders geeignet an. Da die Philosophen weise, gerecht und gut seien, solle ihnen die völlige Gewalt übertragen werden. Und auch schon zu ihrer Zeit war diese Idee reichlich unglaubwürdig. Und als Platon auf Sizilien den Versuch unternahm, seine Vorstellung vom idealen Staat umzusetzen, scheiterte das Experiment. Was lehrt uns Popper hingegen?
Das Wichtigste ist,
allen jenen großen Propheten zu misstrauen, die eine Patentlösung in der Tasche haben und euch sagen, wenn ihr mir nur volle Gewalt gibt, dann werde ich euch in den Himmel führen. Die Antwort darauf ist, wir geben niemandem volle Gewalt über uns. Wir wollen, dass die Gewalt auf ein Minimum reduziert wird. Gewalt ist selbst von Übel und wir können nicht ein Übel mit einem anderen Übel austreiben.
Versetzen wir uns in die Zeit, in der Karl Popper an der Open Society and its Enemies schrieb. In Deutschland herrschte ein Führer, nämlich Hitler, aber nicht nur dort. In Italien gab es den Duce Mussolini, in Spanien hatte Franco die Macht an sich gerissen. Diesen faschistischen Diktatoren stand ein Stalin in der Sowjetunion gegenüber. Und in den asiatischen Mächten blühte die Demokratie ebenfalls nicht. Der Totalitarismus riss die Welt in den Abgrund. Dem Totalitarismus dabei zur Seite stand der Utopismus, um den zweiten Feind der offenen Gesellschaft anzusprechen, den Karl Popper im philosophischen Denken ausmacht. Der Utopismus proklamiert Utopien, malt ideale Staaten aus, in denen wir dereinst die heile Welt schaffen werden, in der jedermann glücklich sein wird. Im zweiten Band der offenen Gesellschaft kritisiert Popper die zwei maßgeblichen Philosophen aus seiner Sicht des Utopismus, nämlich Hegel und Marx. Insbesondere Marx hat sich laut Popper schuldig gemacht, den Menschen mit der Utopie eines idealen, nämlich kommunistischen Staates, Sand in die Augen gestreut zu haben. Ein wichtiges Moment in der Argumentation von Hegel und Marx ist der sogenannte Historizismus, der dritte Feind der offenen Gesellschaft. Die Theorie des Historizismus nimmt an, dass sich an der Erforschung der Geschichte, deren gesetzmäßige Entwicklung erkennen lasse, und dass sich daraus generelle Gesetze ableiten ließen, wie sich das Weltgeschehen weiterhin entwickeln werde, und zwar eben zwangsläufig, gesetzmäßig. So ist es in Marxens Deutung der Geschichte und ihrer vermeintlichen Gesetze zwangsläufig, dass es zu einer Herrschaft des Proletariats kommen werde. Deshalb sei es auch gerechtfertigt, der geschichtlichen Entwicklung Beine zu machen, zum Beispiel durch revolutionäre Akte und die Anwendung von Gewalt. Popper hingegen geht davon aus, dass die Zukunft immer offen ist. Und er geht davon aus, dass umstürzlerisches Handeln, Revolutionen, radikale Politikwechsel in utopischer Absicht die Gefahr einer totalitären Herrschaft heraufbeschwören. Hat Popper neben Kritik aber etwas Konstruktives anzubieten? In offenen Gesellschaften ist der Motor ihrer Entwicklung die Kritik. Sie sorgt durch Fehlersuche und Korrektur dafür, dass sich offene Gesellschaften an neue Anforderungen anpassen und Probleme lösen können. Versuch und Irrtum ist die angemessene Methode dafür. Ähnlich wie Organismen Problemlöser sind, ob Amöbe oder Mensch, und sich als offene Systeme permanent anpassen an die sich verändernden Umweltbedingungen, so lösen offene Gesellschaften Probleme. Sie lösen sie nicht mit dem Versprechen, eine heile Welt zu schaffen, in der es keine Probleme mehr geben wird, sondern sie lösen sie Stück für Stück in dem Bewusstsein, dass jedes gelöste Problem neue Probleme schafft. Das ist das, was man Leben nennen könnte. Den Zustand, keine Probleme mehr lösen zu müssen, können wir Tod nennen. Offene Gesellschaften geben also kein Heilsversprechen ab, behaupten nicht, die beste aller Welten zu sein, sind aber auf der Suche nach einer besseren Welt. Sprich, sie bemühen sich, Probleme Schritt für Schritt zu lösen. Popper nennt diese Methode Social Piecemeal Engineering, was gemeinhin als soziale Stückwerkstechnik übersetzt wird. In dem englischen Ausdruck schwingt etwas davon mit, dass die Staatskunst ähnlich betrieben werden sollte, wie Ingenieure Probleme lösen. Poppers Staatsverständnis wurde für viele Politiker der westlichen Welt leitend. In Deutschland fand er einen großen Bewunderer in dem im letzten Jahr verstorbenen ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, der sich bei Popper gern Rat einholte und in ständigem Briefkontakt mit ihm stand. möchte nun mit ihm, nachdem wir einen Blick auf die alten Feinde der offenen Gesellschaft geschaut haben, vielleicht ein paar neue anschauen. Machen wir uns den Unterschied noch einmal deutlich zwischen der offenen und geschlossenen Gesellschaft. Geschlossene Gesellschaften zeigen sich nicht offen für Veränderungen, sondern wollen die Gesellschaft geradezu einfrieren auf einem Stand, der als Ideal angesehen wird. Sie setzen auf Stammesgebundenheit, auf Nationalismus, schließen sich ab gegen das Außen oder, noch schlimmer, versuchen dem Außen ihr Heilsrezept aufzuzwingen, das Außen also zu einem Teil ihrer selbst zu machen. Geschlossene Gesellschaften verschließen sich der Kritik, setzen auf große Lösungen und nicht auf ein Verfahren aus Versuch und Irrtum, setzen nicht auf soziale Stückwerkstechnik. Popper hat die alten Feinde der offenen Gesellschaft in bestimmten Denkweisen beschrieben. Diese Denkweisen finden immer wieder Anhänger. Ich möchte im nächsten Abschnitt ein paar kleinere Ausprägungen dieser Feindschaften betrachten. Ich werde das eher skizzieren als vertiefen. Aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich Ihnen ein paar gymnastische Übungen gönnen. Es kommt mal wieder ein Satz, zu dem Sie sich verhalten sollen. Der Satz lautet: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Staat. Wer von Ihnen stimmt diesem Satz zu? Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie mehrheitlich die Bundesrepublik Deutschland als einen demokratischen Staat ansehen. Der nächste Satz. Die Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland, ob auf Bundes-, auf Landes- oder auf kommunaler Ebene, laufen demokratisch ab. Wer von Ihnen stimmt diesem Satz zu? Okay. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie mehrheitlich die Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland als demokratisch ansehen. Ein weiterer Satz. Abgeordnete und Funktionsträger wie Kanzler oder Minister sind in der Bundesrepublik Deutschland durch Wahlen demokratisch legitimiert. Wer stimmt dazu? Ja, sind sie demokratisch legitimiert? Okay. Ich nehme zur Kenntnis, mehrheitlich gehen Sie davon aus, dass das politische Personal in der Bundesrepublik Deutschland als durch Wahlen demokratisch legitimiert angesehen werden kann. So, jetzt noch eine letzte Übung. Der Satz lautet: Die EU, die Europäische Union, hat ein Demokratiedefizit. Wer von Ihnen stimmt diesem Satz zu? Ja, das ist auch wieder nicht ganz so groß, aber durchaus auch noch eine Mehrheit. Also ich nehme zur Kenntnis, dass Sie mehrheitlich ein Demokratiedefizit in der EU vermuten. Die Stuttgarter Zeitung hat in ihrer Ausgabe vom letzten Samstag und Sonntag ein Interview mit dem EU-Kommissar Günther Oettinger geführt, der mal hier im Land Baden-Württemberg, wie Sie wahrscheinlich wissen, Ministerpräsident war. Ihm wurde die Frage gestellt: Hat die EU ein Demokratiedefizit? Oettinger antwortete darauf, Zitat: Nein. Das EU-Parlament ist genauso demokratisch gewählt wie der Landtag von Baden-Württemberg oder der Gemeinderat von Biberach. Der Europäische Rat entspricht unserem Bundesrat, der Länderkammer, ist also ebenfalls über jeden Vorwurf erhaben. Und ein EU-Kommissar ist demokratischer legitimiert als jeder Minister im Kabinett von Angela Merkel. Über die Zusammensetzung des Bundeskabinetts entscheiden nämlich drei Politiker, die Chefs von CDU, CSU und SPD. Das ist in Europa anders. Soweit Günther Oettinger. Die Stuttgarter Zeitung fasste nach und fragte, inwiefern ein EU-Kommissar demokratischer legitimiert sei. Oettingers Antwort, Zitat: Wer Kommissar werden möchte, muss sich in den Ausschüssen des Parlaments vorstellen und muss das Votum des Parlaments bekommen. Ich halte fest, Oettinger, alle drei zentralen europäischen Institutionen, Parlament, Rat und Kommission, müssen sich nicht verstecken. Sie haben gegenüber Parlamenten auf nationaler Ebene überhaupt keinen Nachholbedarf an demokratischer Legitimation. Soweit Günther Oettinger. Aus meiner Kenntnis der Regeln in der EU ist die Darstellung des EU-Kommissars Günther Oettinger zutreffend. Nun schauen Sie sich vor diesem Hintergrund einmal die Diskussionen im Vorfeld der Brexit-Abstimmung in Großbritannien an. Die EU-Gegner behaupteten vehement ein Demokratiedefizit in der EU. Sie hier alle stimmten vor 20 Minuten etwa mehrheitlich dem Satz zu, gute Demokraten bemühen sich darum, sich möglichst gut zu informieren. Könnte da eines der Probleme seine Ursache finden, die zum Abstimmungsergebnis in Großbritannien geführt haben? Die öffentliche Meinung entsteht in der Demokratie nicht immer auf der Grundlage großer Sachkenntnis. Immerhin aber könnte die öffentliche Meinung sich auf die Grundlage von Sachkenntnis stellen, ja, im Unterschied zu geschlossenen Gesellschaften. In der Art, wie wir heutzutage öffentliche Diskurse führen, sehe ich große Gefahren für die offenen Gesellschaften. Wir erweisen uns nicht immer als gut informierte Demokraten. Wir lassen uns durchaus von Stimmungsmache beeinflussen. Und die kann dadurch wachsen, dass die sogenannte vierte Gewalt, die Medien, gegenüber früheren Zeiten heute weniger durch Professionalität gut ausgebildeter Journalisten getragen wird, sondern durch anonym geführte Diskussionen in den sogenannten sozialen Netzwerken, die ich gerne asozial nenne. Karl Popper schrieb über die Gefahren der öffentlichen Meinung, und zwar bevor es das Internet gab, folgenden Satz, Zitat, aufgrund ihrer Anonymität ist die öffentliche Meinung eine Macht ohne Verantwortlichkeit und daher besonders gefährlich. Ne? Soweit Popper. Eine Macht ohne Verantwortlichkeit. Die offene Gesellschaft kann Tendenzen entwickeln, die sich gegen sie selbst wenden. Ihr Motor, die Kritik, kann ins Stottern geraten, wenn die Kritik nicht konsequent, nicht sachlich, nicht informiert, nicht fair, nicht konstruktiv, nicht verantwortlich geführt wird. Genau dieses Stottern des Motors, diese oberflächlichen Formen der Kritik, lassen sich in vielen neuen Medien und in den Boulevardmedien beobachten. Sie setzen dabei darauf, dass sich viele Bürger der Anstrengung entziehen, gründliche Kritik zu üben. Wir haben in diesem Semester zu den Fragen der Medien und der öffentlichen Meinung einiges gehört, deshalb vertiefe ich diesen Punkt nicht weiter. Wenden wir uns einem weiteren Aspekt der Gefahr für die offene Gesellschaft zu, den ich überschreiben würde mit Freiheit versus Sicherheit. Politische Entwürfe in der Demokratie haben die Aufgabe, das Streben nach Freiheit und die Sehnsucht nach Sicherheit in die Waage zu bringen. Je nach politischer Grundfärbung neigt sich die Waage bei der Beurteilung konkreter politischer Aufgaben mehr in die eine oder in die andere Richtung. Das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit immer wieder auszutarieren, das ist eine Daueraufgabe der Politik in einer Demokratie. Und diese Aufgabe ist eine Aufgabe der Feinjustierung. Wird einer der beiden Impulse, das Streben nach Freiheit oder die Sehnsucht nach Sicherheit, absolut gesetzt, so läuft die Demokratie Gefahr zu scheitern. Im Grunde lässt sich der Gegensatz zwischen Freiheit und Sicherheit aufheben. Und das ist geradezu dialektisch. Freiheit erst ermöglicht uns, ein Leben in Sicherheit zu führen. Nur ein Leben, das nicht der Gewalt und der Willkür anderer unterworfen ist, ist ein sicheres Leben. Sklaven, Unterdrückte, unterjochte Menschen sind nicht sicher, weil sie eben nicht frei sind. Bitte führen Sie sich vor Augen, dass dieser Zustand, in Freiheit und Sicherheit zu leben, kein natürlicher ist, sondern ein durch Kultur und Zivilisation herbeigeführter. Und führen Sie sich vor Augen, dass viele Menschen auf dieser Erde diese Freiheit nicht genießen, sondern versklavt sind, unterdrückt, unterjocht, Kriegen ausgesetzt oder staatlicher Willkür, unter Terror und Gewalt zu leiden haben und unter menschenunwürdigen Lebensverhältnissen. Wir sind ungeheuer privilegiert und das ist nicht unser Verdienst. Wir profitieren von glücklichen Umständen, historischen und biografischen Zufällen, mehr nicht. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, den ich politische Teilhabe überschrieben habe. Und das ist ein weiterer Punkt, in dem ich Gefahren für die offene Gesellschaft sehe, nämlich die Frage, wie wir mit politischer Teilhabe umgehen und ob wir sie wertschätzen. In offenen Gesellschaften dürfen sich alle, die die Bürgerrechte besitzen, am politischen Prozess einbringen, sogar die, die sie nicht besitzen, und beteiligen. Sie dürfen wählen und können sich zur Wahl stellen. Das ist eine der schönsten und bewegendsten politischen Ideen aller Zeiten. Nicht nur der Adlige, nicht nur der Reiche, nein, auch der einfache Bürger darf mitmachen. Aus welchen Verhältnissen er auch immer stammen mag, welchen Bildungsgrad er erreicht haben mag, welches Geschlecht, welche Hautfarbe er haben mag. Warum bejubeln wir das nicht Tag für Tag? Warum reden wir das schlecht Tag für Tag? Warum sind wir darauf nicht stolz Jahr um Jahr? Warum heißen wir das nicht das, was es ist? Ein ungeheures Glück, die beste Möglichkeit, sein Leben in einer Gesellschaft, in einem Staat zu leben. Viele Menschen verzichten in den westlichen Demokratien darauf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die Parteien, die für den demokratischen Prozess eine wesentliche und wichtige Rolle spielen, klagen über Nachwuchsmangel, über Austritte, über Politikverdrossenheit. Wir reden klein, machen verächtlich, verspotten, was doch das größte Geschenk ist, das einem Bürger in den Schoß gelegt werden kann. Und wir, jedenfalls die meisten von uns in der westlichen Welt, haben dafür noch nicht einmal kämpfen müssen. Wir haben es niemandem abringen müssen, dieses Glück in Rechtsstaaten, in Demokratien, in offenen Gesellschaften zu leben. Wie groß war die Sehnsucht danach, die Sehnsucht der Geknechteten, als das alles noch keine Selbstverständlichkeit war? Ich zitiere jetzt Jean-Jacques Rousseau, einen französischen Philosophen der Aufklärung, eine ergreifende Ellipse. Und naja, rechnen wir mal kurz nach, wie viele Jahre haben wir? Keine 250. Ne? Rousseau schreibt, der Mensch ist frei geboren und liegt doch überall in Ketten. Warum bilden wir uns ein, dass es zwischen unserer politischen Teilhabe und einer funktionierenden Demokratie keinen Zusammenhang gäbe? Wer von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch macht, nimmt in Kauf, dass diejenigen die Macht erhalten, die ihm das Wahlrecht auf Dauer abnehmen werden. So dicke wird es schon nicht kommen. Was macht sie da so sicher? Laut Popper herrscht Demokratie dort, wo das Volk seine Herrschenden ohne Gewalt loswerden kann. Herrschte diesem Sinne nach in Russland eine Demokratie? Auf der besetzten Krim? In der Ostukraine? Das sind übrigens Randstaaten zur Europäischen Union, unsere Nachbarn. Von Syrien, vom gesamten arabischen Raum und dem Nahen Osten ausgenommen, Israel, brauchen wir nicht zu reden. Von vielen afrikanischen Staaten nicht, von vielen asiatischen nicht. In Südamerika werden die Verhältnisse in einigen Ländern kritisch für die Demokratie. Warum glauben wir, nichts tun zu müssen für den Erhalt unserer offenen Gesellschaft? Ein Vorwurf, der gern erhoben wird, ist, dass man ja nichts ändern könne. Das ist falsch. Man kann in unseren rechtsstaatlichen Strukturen sehr wohl etwas bewirken, allerdings nicht immer schnell. Aber ist das schlimm? Nein, das ist gut so. Die Trägheit des repräsentativen Systems ist kein Verlust, sondern in der Regel ein Gewinn. Es schützt uns davor, uns Stimmungen hinzugeben. Siehe England und Großbritannien. Demokratie ist nichts für Launen, sondern eine Frage der grundsätzlichen und langfristigen Orientierung. Marathon, nicht Sprint. Und es geht dabei ums Ganze, nicht um Partikularinteressen, also nicht um einzelne Fragen und Befindlichkeiten. Wer sich mit einem Einzelproblem bei seinen Wahlentscheidungen leiten lässt, von einem Einzelproblem leiten lässt, tut sich höchstens kurzfristig einen Gefallen, mittel- und langfristig kann aus solchen Wahlentscheidungen Negatives entstehen. Ein weiteres Kapitelchen unter dem Punkt Gefahren, neue Feinde der offenen Gesellschaft. Die sehe ich in folgendem, ich überschreibe das mal mit Verachtung und Verächtlichmachung. Wir machen unser politisches Personal verächtlich und greifen damit die Demokratie selbst massiv an. Immer dann, wenn wir unser politisches Personal verächtlich machen, haben wir den Gegnern der Demokratie einen Gefallen getan. Wir helfen ihnen, die Nägel zu schmieden für den Sarg, in der vor unseren Augen die beste aller Regierungsformen zu Grabe getragen wird. Die Bretter des Sarges sind aus Dummheit, Populismus, Fehlinformation, Halbwahrheiten und Verschwörungstheorien gesägt. Ja, Politiker benehmen sich so wie wir. Sie sind Menschen, die Fehler machen. Von Fehlern können wir lernen. Wir können sie korrigieren. Und wenn ein Politiker in unserem politischen System einen großen Fehler macht und gegen Gesetze verstößt, dann kann das geahndet werden. Und das geschieht auch. In den vorher genannten Staaten ganz sicher nicht. Feinde der offenen Gesellschaft stellen sich über das Gesetz. Bei uns ist das nicht möglich. Wir leben in einem Rechtsstaat. Vielleicht verbringen Sie Ihren Urlaub gern am Mittelmeer. Zählen Sie mal durch, wie viele Rechtsstaaten sich ums Mittelmeer gruppieren. Nein, das beliebte Urlaubsland Türkei zählen Sie besser nicht dazu, aber es gehört noch nicht einmal zu den schlimmsten Übeltätern. Das ist quasi vor unserer Haustür, meine Damen und Herren. Ein weiterer Aspekt, ein letzter Zusammenhang, in dem ich eine Gefahr für die offenen Gesellschaften ausmache, jedenfalls für heute Abend. Die politische Meinungsbildung, der politische und gesellschaftliche Prozess entwickeln sich in der offenen Gesellschaft durch den Austausch von Argumenten. Es herrscht das strikte Gewaltmonopol des Staates. Wer es bricht, wird bestraft. Was aber tun diejenigen, die einem Austausch von Argumenten nicht gewachsen sind? Oder diejenigen, die nicht ertragen, wenn sich ihre Argumente nicht durchsetzen, nicht mehrheitsfähig sind? Sie können aus der Gesellschaft driften, können ihre Enttäuschung, ihre Ohnmacht, ihre Wut in Gewalt überführen. Vor diesem Hintergrund wird so bedeutsam, dass alle Bildungsinstanzen ihr Augenmerk darauf richten, den Umgang mit Argumenten einzuüben. Der womöglich entscheidende Wert für die offenen Gesellschaften ist der der Kritik, des sachlichen Prüfens von Argumenten. Vermitteln wir ihn sinnvoll? Hören wir ein letztes Mal Karl Popper.
Es gibt einen Weg zur Philosophie, der sehr klar ist. Nämlich wir alle haben philosophische Vorurteile. Da gibt es eine lange Liste, zum Beispiel rassistische Vorurteile oder Klassenvorurteile. Von welcher Klasse das jetzt kommt und ob es wirklich Klassen gibt, ist nicht notwendig, dass wir das besprechen, aber Klassenvorurteile gibt es selbstverständlich. Das Wichtige an der Philosophie ist, dass sie diese Vorurteile, die wir alle haben und die großenteils traditionelle Vorurteile sind, dass sie diese Vorurteile kritisiert, dass sie zeigt, wie abhängig wir von diesen Vorurteilen sind, wie falsch diese Vorurteile sind und dass sie durch Kritik unsere, sagen wir, populäre Philosophie, die wir alle unbewusst in uns herumtragen, berichtigt.
Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, wie wir mit politischen Fragen und mit politischem Personal umgehen sollten, dann lautete mein Vorschlag: Entlasten wir die Politik und die Politiker von unseren Hoffnungen auf eine heile Welt. Geben wir den Politikern den Raum, nicht auf alles und jedes Antworten aus dem Ärmel schütteln zu sollen. Geben wir ihnen den Raum, sich selbst an langen politischen Linien auszurichten und nicht nach kurzfristigen Bedrängnissen und Stimmungen. Akzeptieren wir, dass die Welt so komplex geworden ist, dass viele Fragen so sehr ineinander verstrickt sind, dass ein schnelles Agieren selten klug ist. Hören wir auf, unsere Politiker verächtlich zu machen und sie zu beschimpfen, weil sie das sind, was wir auch sind, Menschen, die Fehler machen. Geben wir ihnen die Gelegenheiten, Fehlentwicklungen zu erkennen, indem wir sie kritisch und fair begleiten. Geben wir ihnen Zeit, vorsichtig in sozialer Stückwerkstechnik unsere Gesellschaft zu gestalten. Misstrauen wir allen Propheten, misstrauen wir allen, die Patentlösungen versprechen. Halten wir die Werte hoch, die wir aus den Traditionen der abendländischen Kultur schöpfen können. Wertschätzen wir die offene Gesellschaft und verteidigen sie gegen ihre Feinde. Kommen sie nun von außen oder von innen oder aus unseren eigenen philosophischen Vorteilen, aus unserem mangelnden Engagement, uns selbst aufzuklären durch Kritik. Popper nannte dies im Übrigen, dieses sich selbst aufklären, Selbstbefreiung durch Wissen. Also werden wir frei. Soweit mein Vorschlag dazu, wie wir mit politischen Fragen und mit dem politischen Personal umgehen sollten. Zum Schluss hören wir aber lieber einige Thesen von Karl Popper über den Staat und die Demokratie. Ich habe da ein paar aus einer langen Liste in einem Text ausgewählt und die trage ich Ihnen jetzt mal vor. Er schreibt in der ersten These: Der Staat ist ein notwendiges Übel. Seine Machtbefugnisse sollten nicht über das notwendige Maß hinaus vermehrt werden. Es ist leicht zu sehen, dass der Staat eine ständige Gefahr oder ein Übel, wie ich mir ihn erlaubt habe zu nennen, sein muss, wenn auch ein notwendiges Übel. Denn wenn der Staat seine Aufgabe erfüllen soll, muss er zumindest mehr Macht haben als jeder einzelne Staatsbürger oder jede öffentliche Körperschaft. Das sollte man mal der deutschen Wirtschaft sagen. Und obwohl wir Einrichtungen ersinnen können, die die Gefahr, dass diese Mächte missbraucht werden, möglichst beschränken, so können wir diese Gefahr doch niemals vollständig bannen. Im Gegenteil, es scheint, dass die meisten Menschen immer einen Preis für den Schutz durch den Staat werden zahlen müssen. Und zwar nicht nur in der Form von Steuern, sondern sogar in Form von Demütigungen, die sie zum Beispiel durch Beamtenschikanen erleiden müssen. Das Problem besteht darin, den Preis nicht zu hoch werden zu lassen. Die erste These. Die zweite: Der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Despotie besteht darin, dass man in einer Demokratie seine Regierung ohne Blutvergießen loswerden kann, in einer Despotie aber nicht. Ein, glaube ich, sehr kluges Unterscheidungsmerkmal. Dritte These: Die Demokratie als solche kann den Bürgern keinerlei Wohltaten erweisen und man sollte das auch nicht von ihr erwarten. Tatsächlich kann die Demokratie selbst gar nichts tun. Handeln können nur die Bürger eines demokratischen Staates, einschließlich derer natürlich, die die Regierung bilden. Die Demokratie ist nichts als ein Rahmen, innerhalb dessen die Staatsbürger in einer mehr oder weniger organisierten und kohärenten Weise handeln können. Vierte These: Wir sind Demokraten nicht, weil die Mehrheit immer Recht hat, sondern weil demokratische Traditionen die am wenigsten schädlichen sind, die wir kennen. Wenn die Mehrheit oder die öffentliche Meinung sich zugunsten einer Despotie entscheidet, braucht ein Demokrat deshalb nicht zu vermuten, dass sich irgendein verhängnisvoller Widerspruch in seinen Ansichten gezeigt hat. Er wird vielmehr erkennen, dass in seinem Lande die demokratische Tradition nicht stark genug war. Fünfte These: Institutionen allein genügen nie, wenn sie nicht von Traditionen begleitet werden. Traditionen sind notwendig, um eine Art Bindeglied zu schaffen zwischen Institutionen und den Intentionen und Wertbegriffen der Individuen. Jetzt springe ich zu seiner achten These. Unter den Traditionen müssen wir jene zu den wichtigsten zählen, die wir den moralischen Rahmen einer Gesellschaft nennen können. Und dieser moralische Rahmen entspricht dem institutionellen gesetzlichen Rahmen. Dieser moralische Rahmen verkörpert den überlieferten Sinn für Gerechtigkeit und Anständigkeit einer Gesellschaft oder den von ihr erreichten Grad des moralischen Empfindens. Dieser moralische Rahmen dient als Grundlage, auf der es möglich wird, einen gerechten und billigen Ausgleich zwischen widerstreitenden Interessen zu erzielen, wo dies nötig ist. Dieser moralische Rahmen selbst ist natürlich nicht unveränderlich, aber er ändert sich verhältnismäßig langsam. Dieser moralische Rahmen selbst, verändert sich verhältnismäßig langsam. Nichts ist gefährlicher als die Zerstörung dieses traditionellen Rahmens. Sie wurde durch den Nationalsozialismus bewusst angestrebt. Diese Zerstörung führt letzten Endes zu Zynismus und Nihilismus, zur Missachtung und zur Auflösung aller menschlichen Werte. Soweit einige der Thesen, die Karl Popper im zweiten Band seiner Vermutungen und Widerlegungen aufgestellt hat. Ich hoffe, wir konnten mit der Vortragsreihe Die Werte des Westens einen kleinen Beitrag leisten, den angesprochenen moralischen Rahmen ein wenig zu vermitteln.
Einer der beunruhigsten Züge des gegenwärtigen intellektuellen Klimas ist die Zuversicht, mit der irrationale Ansichten vertreten und so oft als fast selbstverständlich hingenommen werden.
Ja, und ich hoffe, wir konnten mit der Vortragsreihe die Werte des Westens einen kleinen Beitrag leisten gegen diesen beunruhigendsten Zug des gegenwärtigen intellektuellen Klimas, nämlich diese Zuversicht, mit der irrationale Ansichten vertreten und so oft als fast selbstverständlich hingenommen werden. Danke, dass Sie mir heute Abend so viel Geduld entgegengebracht haben. Da ich Ihnen immer Gelegenheit gebe, die Referenten zu quälen, will ich mich dem nicht entziehen, falls Sie noch Fragen haben oder mit mir diskutieren mögen. Dann versuche ich das mannhaft auszuhalten. Ja, bitte. Ja, das ist eine wichtige Frage, die ich stelle. Das lässt sich tatsächlich, wenn man es mal gelernt hat, sehr einfach erkennen. Wenn Sie geschult sind darin, Argumentationen zu prüfen, dann können Sie sogar die Irrationalität einer Argumentation erkennen, wenn Sie von der Sache gar nichts verstehen. Ja? Jedenfalls bis zu einem gewissen Ausmaß. Und das ist tatsächlich etwas, was man in der Philosophie lernt beispielsweise. Ja? Nicht allein auf der Basis der Logik, aber auch. Also man kann logische Überprüfungen machen, kann schauen, ob Argumente in sich widerspruchsfrei sind oder nicht. Das ist völlig losgelöst, ob Sie die Argumente zuerst einmal teilen oder nicht. Sie können einfach nur anschauen, ist der Gedanke widerspruchsfrei vorgetragen worden oder nicht. Das ist eine der ersten Prüfungen, die man macht. Eine weitere Prüfung ist zum Beispiel bei anderen wie bei sich selbst. Ja? Welche Voraussetzungen mache ich, wenn ich so und so denke? Darüber machen wir uns viel zu wenig Gedanken, worauf wir aufsitzen. Ja? Das ist aber eines der wichtigsten Prüfkriterien, die man in einem philosophischen Diskurs sofort angeht. Zuerst einmal schaut man, okay, was ist das, was unausgesprochen ist, was dem aber vorausgeht? Und das ist meistens sehr, sehr entscheidend für das Argument und seine Glaubwürdigkeit. Ja? Ich versuche mal. Nehmen wir doch mal das Beispiel, das ich Ihnen heute Abend ein bisschen, ich hoffe, nicht ganz schmerzfrei vor Augen geführt habe. Die EU hat ein Demokratiedefizit. Das ist ein Argument, das beispielsweise in dieser Brexit-Diskussion ja sehr stark propagiert wurde von den Befürwortern des Austritts Großbritanniens. Mit dieser Aussage erzielen Sie Wirkung. Demokratiedefizit wollen wir alle nicht haben. Ja? Nur keiner von uns geht her und fragt, stimmt das eigentlich? Ist das richtig? Stimmt die Voraussetzung, die da gemacht wird? Wenn der Oettinger nicht vollkommen Unrecht hat, und ich bin mir ziemlich sicher, er hat Recht, dann ist dieser Gedanke einfach falsch. Wenn wir das als Demokratiedefizit ansehen, dann haben wir zum Beispiel in Deutschland ein viel größeres als die in der EU. Das stimmt aber nicht. Da werden ganz viele Ideen verwechselt. Zum Beispiel wird Demokratie mit Basisdemokratie verwechselt. Das ist ein völliger Unterschied. Demokratie bedeutet nicht, dass Sie zu jedem Zeitpunkt bei jeder Frage, Entschuldigung, das Maul aufreißen können und mitmachen können. Nein, Wir leben in einer repräsentativen Demokratie, aus gutem Grund. Das lässt sich gar nicht anders machen. Wir können nicht alle, wie beispielsweise in Athen, in der Antike, uns auf dem Forum treffen und miteinander, nein, Quatsch, es war nicht das Forum, es war die Agora, haha, auf der Agora treffen und miteinander diskutieren. Geht nicht. Warum? Wir sind zu viele. Übrigens, das ging damals auch schon nicht für alle. Damals war das das Spiel der Männer, die Bürgerrechte haben. Hinter jedem Mann stand eine starke Frau, die sich um die Hauswirtschaft kümmerte, also den ganzen Laden mit Sklaven und dergleichen, die das Wirtschaftssystem getragen haben. Oikos, was in Ökonomie steckt, heißt übrigens Haus. Also, schon damals in relativ kleinen staatlichen Verhältnissen ging das nicht mit einer Basisdemokratie, so wie wir das uns manchmal implizit vorstellen. Wir haben ein repräsentatives System und das ist vernünftig und gut so. Wir wählen Leute, von denen wir denken, sie werden unsere Interessen einigermaßen sinnvoll vertreten. Es ist falsch anzunehmen, dass unsere Interessen einigermaßen sinnvoll zu vertreten bedeutet, immer genau das zu machen, was ich will. Das ist nicht die Aufgabe unserer Abgeordneten, unserer Politiker. Sie haben in den schwierigen, komplexen Entscheidungsprozessen, in denen sie sind, einen Riesenwust an Informationen zu verarbeiten und abzuwägen. Und dann kommen sie womöglich manchmal zu anderen Entscheidungen als die, die uns unmittelbar einleuchten. Das heißt noch lange nicht, dass ihre Entscheidungen schlecht sind. Sie können schlecht sein, sie müssen es aber nicht. Das ist übrigens ein Argument dafür, so nebenbei, dieses Geschäft vielleicht durchaus mit gutem Gefühl Profis zu überlassen. In meinem Freundeskreis bin ich bekannt als talentierter Hobbychirurg. Wenn Sie mal was mit dem Blinddarm haben, kommen Sie doch zu mir. Na, wer nimmt das Angebot an? Natürlich nehmen Sie es nicht an. Ja? Sie gehen zu jemandem, von dem Sie wissen, der kann es, der versteht was von dem Geschäft. Jeder von uns kann Politiker werden. Ein Guter zu werden bedeutet, sich erstmal in ein riesenkomplexes System einzuarbeiten und zu lernen, wie das politische Geschäft funktioniert. Manche Leute haben das vielleicht durch ihren Studienhintergrund ein bisschen vorbereiten können. Denen fällt das dann vielleicht leichter, weil sie das Rechtssystem schon besser kennen, das politische System besser kennen und so weiter. Aber in unserem Land ist es aus gutem Grund jedermann möglich, sich zur Wahl zu stellen und gewählt zu werden. Aber dann brauchen wir nicht erwarten, dass er das Geschäft sofort kann. Er muss es lernen. Und es dauert. Also, das braucht eine Weile, bis man in diesen komplexen Systemen überhaupt weiß, wo der Hase langläuft und bis man da funktioniert. All das sind zum Beispiel Voraussetzungen, die man nicht mitbedenkt, ja, nicht ausspricht und nicht überlegt und dann einen Wust an Vorurteilen auf der schwimmen hat, auf denen wir dann irgendwelche populistischen oder oft dann auch einfach nur sachlich falschen Aussagen treffen. Sowas kann man prüfen. Also das eine ist, dass man Argumentationsstrukturen prüft, das andere ist, dass man den Sachgehalt prüft. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es anstrengend. Wenn man eine gut funktionierende Demokratie haben möchte und mitmachen möchte, dann muss man sich wohl tatsächlich auf die Hinterbeine setzen und muss sagen, okay, ich muss mich gründlich informieren. Und das kann nicht nur eine Quelle sein. Ja? Und wenn ich solche Aussagen treffe wie Demokratiedefizit, dann sollte ich mal hingehen und mich prüfen und überlegen, ob das stimmt. Ist es wirklich so? Das, was ich intuitiv als richtig ansehe, stimmt das? Trifft das zu? Das wäre eine der ersten Fragen, die man immer an seine Vorurteile richten kann. Vielleicht bestätigt es sich dann, vielleicht aber auch nicht. Also, das sind alles so Techniken, Denktechniken, mit denen man sich redlich machen kann und Argumentationen prüfen kann. Ja, bitte. Oh ja, die Frage war, wie kann man das erkennen, ob Argumente zutreffen oder nicht? Jetzt Ihre Frage, genau.
Ja, glauben Sie, ja, so ein demokratischer Superstaat sei auf lange
Ob ein demokratischer Superstaat. Ach so, jetzt verstehe ich. Also ob ein demokratischer Weltstaat sozusagen, ja, die Lösung wäre. Wozu? Also ich glaube schon, dass es ganz hilfreich ist, wenn auch sprachliche, regionale, nationale, kulturelle Identitäten Ausdruck finden können im politischen Prozess. Ja? Und wenn das stimmt, was ich vorher gesagt habe, was Popper sagt, dass diese Traditionen, die wir haben, ein wichtiger Rahmen sind, ja, für unser Rechtsgefüge und so weiter, dann müssen wir wahrscheinlich uns eingestehen, dass nicht alle Traditionen miteinander in Einklang zu bringen sind und dass es dann womöglich ganz gut ist, dass man nicht Einheiten schafft, die so groß sind, dass manche Traditionen darin sich nicht mehr gespiegelt sehen. Ja. Wofür ich aber unbedingt bin, ist, dass wir uns in internationalen Gremien treffen, dass wir uns austauschen darüber, was unsere Interessen sind und dass wir versuchen, sie auszugleichen. Also ein ungeheuer wertvoller Prozess ist der, den Sie in der UNO finden können. Ja? In der UNO, ja? Natürlich in den Vereinten Nationen. Ja? Das ist hilfreich, auch wenn es da mal scheppert und auch wenn da nicht alle immer auf einen Nenner kommen, aber es ist sinnvoll, dass man sich austauscht. Demokratie heißt ja auch nicht immer, dass alle immer der gleichen Meinung sein sollten, am Ende. Das kriegen wir noch nicht mal in unseren Ehen hin, habe ich den Eindruck. Und auch nicht in unseren Arbeitsverhältnissen und so weiter. Also, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Sie da hinten waren vorher dran, dann Sie und glaube ich Sie. Ja, bitte. Also Sie sprechen ökonomische Lebensverhältnisse an, fragen, ob die nicht Voraussetzungen sind, also dass wir eine gewisse Wohlfahrt haben im Staat, um überhaupt einen demokratischen Prozess befördern zu können. Und Popper habe das nicht angesprochen. Ich habe Ihnen nicht alle 900 Seiten Popper vorgetragen. Also da ist vielleicht ein Fehlschluss drin. Vielleicht gucken wir erstmal nach, bevor wir sagen, dass Popper das nicht angesprochen hat. Das ist Popper natürlich auch klar. Ja? Ich habe jetzt ein paar Aspekte angesprochen und nicht alle. Ja? Aber ja, sicher, natürlich liegt eine Gefährdung für Demokratien in einem Prozess, in der, wenn zu viele Menschen in einem Staat nicht mehr ihr Leben sichern können, ja, und keine ausreichenden Einkünfte mehr haben und so weiter, dann werden sie irgendjemanden dafür die Schuld geben. Ja. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Wir brauchen immer einen Sündenbock. Jeder von uns, jeden Tag, ganz klar. Und die Schuld suchen wir natürlich ungern bei uns selbst und in dem Fall wäre es wahrscheinlich auch ungerechtfertigt, ja, das bei uns selbst zu suchen. Aber wer wird dann verantwortlich gemacht? Im Regelfall der Staat. Da muss man allerdings auch sagen, das ist wahrscheinlich ein falscher Anspruch an den Staat. Der Anspruch, dass der Staat die Ökonomie abbildet und befördert, ja, ist nicht ein Anspruch, den die westlichen Demokratien haben. Natürlich versuchen sie, einen Beitrag zu leisten und entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich eine Ökonomie gedeihlich ausbilden kann. Aber es ist nicht die Kernaufgabe des Staates. Er ist nicht für die Ökonomie selbst verantwortlich. An der Stelle sehe ich allerdings tatsächlich sehr tiefe Probleme innerhalb der westlichen Demokratien, weil unsere Gesellschaften, was die Einkommensentwicklung betrifft, sehr auseinanderdriften. Wir sehr viele Menschen sozusagen aus dem Arbeitsprozess rausschmeißen durch technische Entwicklungen und so weiter. Und dass wir uns angewöhnt haben, zu akzeptieren, dass eine bestimmte Idee, die im Grundgesetz beispielsweise verankert ist, nicht besonders stark abgerufen wird von denen, denen es sehr gut geht. Ich hebe gerade ab auf den Satz, Eigentum verpflichtet. Ja. Wir haben uns angewöhnt, dass wir über wirtschaftliche Diskurse völlig selbstverständlich immer mit der Voraussetzung reden, dass Eigenwohl unter allen Umständen immer gerechtfertigt ist und vorrangig vor dem Gemeinwohl sei. Das ist falsch in meinen Augen. Und das ist mit Sicherheit ein Haken, an dem sich tatsächlich ja, eine Menge Fehlentwicklungen aufhängen lassen. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ich weiß jetzt nicht, wer waren Sie der Nächste? Ja?
Drei Dinge, aber ich will nicht kurz sagen. Ich kann mich noch ganz stark erinnern an Diskussionen Anfang Mitte der 70er Jahre, lang ist her, als es darum ging, über gesellschaftliche Veränderungen zu reden. Da war auf der einen Seite Popper und sein deutscher Vertreter Hans Albert, und auf der anderen Seite Marcuse, kritische Theorie.
Adorno, Horkheimer. Mhm.
Können Sie dazu noch was sagen? Zweite war Kritik, Popas Antisemitismus. Ich teile seine Kritik, aber ich möchte doch das utopische Denken als solches nicht zu gering schätzen. Wir brauchen ein Denken, das über den Tellerrand des Tages hinausgeht. Und ich meine, da würde Popper ja sicher auch nicht widersprechen. Es geht nicht darum, was er kritisiert hat, eben, dass wir ein utopisches Gebilde entwickeln und dann die Handlungsanweisungen geben, wie wir diesen Zustand erreichen können, aber ein Denken, das noch im wahrsten Sinne des Wortes wirklich keinen Ort hat.
Jetzt müssen wir mal langsam tun, weil das ist jetzt so viel und so dicht, dass ich erst mal versuchen muss zu wiederholen, was Sie fragen und dann versuchen sollte, es zu beantworten. Okay? Ich weiß schon das Erste nicht mehr. Sie überfordern mich gerade. Ich bin jetzt nicht mehr ganz so taufrisch und ich habe dummerweise keinen Moderator, der mir den Job abnimmt. Deswegen muss ich das gerade selber machen. Also Ihr erster Hinweis ging auf... Die Diskussion zwischen Popper und Adorno, Albert, Marcuse, Horkheimer und so weiter. Die haben sich in den 70er Jahren gekloppt darüber, was für Aufgaben die Sozialwissenschaften haben und was nicht. Und eine Kritik von Popper bezog sich genau auf den Umstand, den ich vorher skizziert habe. Da stehen die genannten, die Frankfurter Schule, ein bisschen in der Tradition von Marx und Hegel. Sie sind dem Historizismus verpflichtet. Also sie gehen davon aus und sie sehen das als Aufgabe der Sozialwissenschaften an, Gesetzmäßigkeiten in historischen Entwicklungen zu erkennen und die hochzurechnen auf Entwicklungen, die man in der Gesellschaft nehmen sollte. Und da sagt Popper einfach, methodischer Blödsinn, geht nicht. Ja? Und darüber haben die sich gestritten. Die wollten sich natürlich den guten alten Marx nicht nehmen lassen und den methodischen Blödsinn nicht nehmen lassen. An der Stelle bin ich mir aber aus wirklich wissenschaftstheoretischen, erkenntnistheoretischen Gründen sehr sicher, dass Popper recht hat. Das geht nicht. Wir können aus der Geschichte keine Gesetze ableiten und wir können nicht hochrechnen. Es ist anregend zu vergleichen. Wir machen immer Analogieschlüsse in unseren Argumenten. Ja? Das ist ein ganz natürliches Phänomen, das dem Menschen sozusagen zur Selbstorientierung in der Welt hilft. Ja? Letztes Mal sind wir in Urlaub ans Meer gefahren, das hat uns gut getan, machen wir es doch diesmal wieder so. Das ist logisch ein vollkommener Fehlschluss. Sie können von der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen. Es geht nicht. Logischer Fehler. Wir machen es aber trotzdem, um uns zu orientieren. Ja? Und dann fühlen wir uns vielleicht wieder wohl und finden unsere Ausgangsthese bestätigt. Eine logische Schlussfolgerung ist das nicht. Auf der Ebene haben die sich gekloppt und eigentlich nicht verstanden. Ja? Poppers Argumente waren sehr, ja, waren methodischer Natur, logischer Natur. Und an der Stelle kamen die Leute aus der Frankfurter Schule aus einer völlig anderen Denkrichtung und die kamen einfach nicht zusammen, muss man wirklich sehen. So, der nächste Punkt war Utopien, ob wir nicht ein bisschen den Blick in die Zukunft brauchen. Ja, ja, natürlich. Eine Aufsatzsammlung, die ich Ihnen übrigens empfehlen kann von Popper, ist unterschrieben, überschrieben oder trägt den Titel Auf der Suche nach einer besseren Welt. Natürlich hat er das auch im Gepäck. Natürlich will er schauen, wie wir die Zukunft gestalten können und so weiter. Nur, er sagt, die Utopie eines idealen Staates ist aufzugeben und einer heilen Welt ist aufzugeben. Ja, und einer problemfreien Welt. Dagegen wendet er sich. Nicht gegen den Drang des Menschen nach vorne zu schauen. So, und jetzt hätten wir noch was Drittes. Was wär's?
Eine Einspielung sprach Popper von philosophischen Vorurteilen.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Das ist ein Unsinn. Philosophische Vorurteile kann es vom Begriff her nicht geben. Wenn Philosophie heißt, begründetes, reflektiertes Denken, dann kann man nicht sagen, sozusagen philosophische Vorurteile, das ist ein kleines Gegenteil.
Ja. Darf ich Sie da stoppen, weil Sie etwas missverstanden haben? Ganz einfach. Also Sie kritisieren gerade, dass Popper von philosophischen Vorurteilen spricht. Das könne es doch gar nicht geben, weil Philosophie begründetes Denken ist. Er spricht darüber, welchen Weg man zur Philosophie nehmen kann. Und er sagt, man kann zum Beispiel anknüpfen an dem, was wir alle haben, nämlich quasi philosophische Vorurteile, ja, die sich auf grundsätzliche Fragen beziehen. Das ist aber nicht die Philosophie. Das sagt er ausdrücklich. Also Sie stehen nicht im Widerspruch, sondern Sie haben es womöglich nicht vernommen, was er gesagt hat. Ich würde jetzt mit Popper antworten und sagen, ich streite nicht um Begriffe. Wenn Ihnen weltanschaulich in dem Punkt besser gefällt als philosophisch, okay. Solange wir in der Sache uns einigermaßen näher kommen, soll es recht sein. Sie hatten eine Frage. Ja, zu den Medien. Sie reden relativ leise. Könnten Sie etwas lauter reden, weil man Sie nicht hört?
Bei den Printmedien Zeitungen, die haben Auflagenschwund. Es gibt aber auch Zeitungen, die verstehen nichts und die haben Monopol. Gerade zum Beispiel in den Eidgenossenschaften, die ja für die Demokratie vorbild sind. Was bestimmt sind mit den Lesern?
Also Sie heben auf die Entwicklung der Medien bei den Zeitungen ab, sagen, dass es kritische Zeitungen gibt, die unter Auflagenschwund leiden. Andererseits gibt es Entwicklungen, wo kostenlose Blätter angeboten werden und fragen danach, was mit uns Lesern nicht stimme. Ja, eine Menge. Womöglich fängt es mit dem Lesen an. Also es kommt sicherlich darauf an, was für einen Anspruch wir haben an das Lesen und an die Medienangebote. Ja? Also Sie sehen, ich mache wieder einen Schritt weiter nach vorne und gucke mir Voraussetzungen an, die wir tun. Also ich denke, dass wir immer dann oder mit einer großen Wahrscheinlichkeit werden Leser zu anspruchsvollen Medien dann greifen, wenn sie anspruchsvoll sind. Das klingt jetzt sehr tautologisch. Ja? Also, wenn jemand den Anspruch hat, ich möchte eine schlüssige Argumentation angeboten bekommen in meiner Lektüre, ich möchte, dass Gedanken gut begründet werden, dass Sachverhalte gut recherchiert werden und abgewogen werden, dann wird sich dieser Leser Medien suchen, die dem entsprechen. Und natürlich gibt es da eine Wechselwirkung. Ja? Also, je anspruchsvoller Sie sozusagen in Ihrem Lektüreverhalten sozialisiert sind, umso mehr werden Sie nach entsprechenden Medien gucken, die dem entsprechen und werden von den Medien das fordern. Wir haben unterschiedliche Tendenzen. Wir haben zum Beispiel in Deutschland die Situation, dass ein Qualitätsmedium wie die Zeit in den letzten 20 Jahren ein satten Zuwachs in der Auflage hat. Ja? Also eine der Wochenzeitungen oder eines der Wochenmedien, das, sagen wir mal, relativ anspruchsvoll im Diskurs ist und den Lesern deutlich was zumutet. Man könnte meine Aussage gleich konterkarieren und sagen, Friedrich, du hast seit deinem 16. Lebensjahr die Zeit abonniert. Du weißt, in welchem Ausmaß die Artikel kürzer geworden sind in diesen 40 Jahren. Ja, stimmt. Also auch die Qualitätsmedien passen sich sozusagen an unser Lese- und Lektüreverhalten und Rezeptionsverhalten an und bedienen uns sozusagen so, wie sie glauben, dass wir sind. Da ist leider schon eine kleine Abwärtsspirale, wenn man so will. Ja. Wir sind es gewöhnt, mehr in Häppchen zu konsumieren. Wir sind insgesamt sicherlich wetterwendischer in unserer Aufmerksamkeit. Ja, wir sind, ich sage ganz bewusst wir, das sind Selbstbeobachtungen. Ja. Mir fällt es deutlich schwerer als früher, mich wirklich konzentriert in eine Lektüre zu vertiefen. Warum? Weil die ganzen Reize, die auf uns einbrettern, Tag für Tag, nicht weniger geworden sind. Und die Medienangebote zwar nicht besser geworden sind, aber vielfältiger. Das heißt, allein der Aufwand, den ich tun muss, um die besseren rauszufiltern, ist bereits enorm groß. Es sei denn, ich habe das Richtige für mich gefunden und vertraue dem. Ja? Und ja, da kann man relativ leicht und schnell filtern. In der deutschen Zeitungslandschaft gibt es ein paar Blätter, die kann man als seriös ansehen und manche nicht. Und diese paar, wenn Sie politisch gesehen ein sehr gut informierter Mensch sein wollen, dann reicht es nicht, eine Zeitung zu lesen. Das ist halt so. Da müssen Sie sich in Ihrem Leseaufwand anders verhalten. Ja, und dann sollten Sie vielleicht nicht nur Zeitung lesen, wenn Sie wissen wollen, wo eigentlich ganz häufig der politische Diskurs, den die politische Klasse, also die sehr Informierten, die Politiker, wie die Leute, die professionell Politik beobachten. Ja. Wenn Sie wissen wollen, wo die sich informieren, naja, dann hören Sie halt von 12 Uhr bis 13.30 Uhr die Informationen am Mittag im Deutschlandfunk. Das ist eine der besten Informationssendungen, die Sie hören können. Ja. Also Sie müssen einen Medienmix machen und da sicherlich schauen, wie sie sich orientieren. Was sie aber immer machen sollten, ist eine Voraussetzung klären, nämlich mit welcher Quelle habe ich es zu tun? Wer spricht zu mir? Ja. Wenn Sie das nicht beobachten, dann müssen Sie sich nicht wundern, dass Ihnen irgendjemand was einflüstert, was der letzte Blödsinn sein kann, wenn Sie es einfach auf sich einwirken lassen und hinnehmen und nicht prüfen, naja, dann kann es sein, dass Sie reinfallen. Ich glaube, dass das leider häufig das Medienverhalten, Rezeptionsverhalten kennzeichnet. Deswegen halte ich es zum Beispiel schon seit langem für sehr, sehr wichtig, dass der kompetente Umgang mit Medien bereits ein Thema in den Schulen ist, und zwar nicht nur randständig. Ja. Also wenn Sie sich mal anschauen, wie viel Zeit wir in unserem Leben, das bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Angriff jetzt in die eine oder andere Richtung, das ist nur eine nüchterne Beschreibung. Schauen Sie sich an, wie viel Zeit wir Tag für Tag mit Medien verbringen und wie viel Zeit wir Tag für Tag mit Religion verbringen. Wir haben nach wie vor Religionsunterricht an den Schulen. Ja? Dem steht in keiner Weise im gleichen Ausmaß gegenüber das Heranführen an den kompetenten Umgang mit Medien. Und ganz gewiss nicht steht dem gegenüber ein Heranführen an den kompetenten Umgang mit Argumenten. Also, da könnten wir, um unserer Demokratie einen Gefallen zu tun, sehr weit vorne anfangen und womöglich das eine oder andere bewirken und verbessern. Und natürlich können wir das auch hier an solch einem Ort tun, in einer Hochschule, und die nicht ansehen als eine reine Druckbetankung in Sachen Ausbildung. Nun gut, Sie scheinen mir ähnlich erschöpft wie ich zu sein. Ich gebe Ihnen noch einmal die Gelegenheit, Gymnastik zu machen. falls Sie nächstes Semester wiederkommen wollen, ich bin noch nicht ganz schlüssig, wozu ich die Referenten einlade. Wollen Sie mal auswählen? Ich halte mich nicht dran, aber vielleicht wollen Sie es mir sagen. Also im Moment sind in der engeren Wahl Thema 1, große Ideen der Geistes- und Naturwissenschaft, was man von ihnen wissen sollte und halten darf. Würden Sie kommen? Nein, 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 nein.
Demokratie heißt Auswahl.
Ja? Und die Auswahl ist ja oder nein, kommen oder nicht kommen. Ja? Die Alternative ist, was man von Philosophen lernen kann. Eine Einführung auch für Ingenieure, Betriebswirte und Gestalter, die wir ja hier haben. Würden Sie da kommen? Auch kommen. Na dann, dann hoffe ich, dass Sie kommen, so oder so, auch wenn ich was ganz anderes anbiete. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren und für die Besuche in dem Semester. Schönen Abend. Dankeschön.